Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Heute geht es um einmütiges Beten. Ich lese jetzt einfach nochmal diesen Text, mit dem wir uns ja schon jetzt die ganze Zeit beschäftigen. Wir sind ja sozusagen im Upper Room bei den Jüngern. Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14. Da kehrten sie, also nach der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus, ihrem Herrn, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Darum geht es heute, um diesen kleinen Satz. Und ich bin davon überzeugt, wir kommen diesem Geheimnis von einmütigem Gebet. Also genau, Alex, es geht nicht um Gebet in Einheit, sondern es geht tatsächlich um einmütiges Gebet. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Begriffe, wie ich herausgefunden habe. Wir kommen dem auf die Spur, indem wir, ich glaube, wirklich vom großen Kontext herkommen werden, jetzt auch in dieser Predigt. Nämlich von dem großen Kontext der Gemeinschaft der Heiligen. Und dann gehen wir, wie bei so konzentrischen Kreisen, hin zu der spezifischen, praktischen Umsetzung von einmütigem Gebet. Aber ich glaube, dass das Fundament in dem Fall das viel Wichtigere ist und die Ausgangsposition für alle praktische Umsetzung oder Gebetsstrategien oder was auch immer. Die Gemeinschaft der Heiligen ist etwas absolut Relevantes im Reich Gottes. Ich möchte euch etwas sagen, was Monika Flach gesagt hat. Der Teufel fürchtet den Christus in dir. Mehr noch fürchtet er den Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Katastrophe für das Reich der Finsternis. Sind wir nämlich eins in Jesu Namen, wird der Vater im Himmel uns geben, was wir erbitten. Wir haben hier in dieser Szene, oder es ist eine Szene, sie verharrten einmütig im Gebet, die sich beständig wiederholt hat in ihrem Leben. Wir haben die Jünger, einige Frauen, Maria, die Brüder von Jesus. Sie steigen hoch in den Obersaal und dort gehen sie gemeinsam ins Gebet. Und das ist eine Gruppe von Menschen, die seit 3 Jahren oder über 3 Jahren durch Jesus, also sie waren mit Jesus verbunden, aber diese Gruppe von Menschen war durch Jesus überhaupt erst so zusammengefügt worden. Und sie waren durch Jesus miteinander verbunden. Also wir müssen uns das vorstellen, das waren ja keine Heiligen. Also ich meine jetzt in dem Sinne, das waren ganz unterschiedliche Männer und Frauen. Das waren Männer und Frauen mit unterschiedlicher Vergangenheit. Das waren Männer und Frauen mit unterschiedlicher Persönlichkeit. Also das sehen wir ja auch in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte. Das war einfach eine Gruppe von Menschen, die durch Jesus miteinander verbunden war. Und nicht nur in dem Moment waren sie waren durch Jesus miteinander verbunden, aber sie waren auch durch diese Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat, nämlich diese Verheißung des Heiligen Geistes, miteinander verbunden, auf etwas ausgerichtet, auf ein Ziel, auf etwas, was Jesus ihnen gesagt hat, worauf sie warten sollen. Sie waren durch einen Auftrag, ganz wichtig, sie waren durch einen Auftrag verbunden. Sie sind in diesen Obersaal hochgestiegen, nachdem Jesus zu ihnen gesagt hat, geht hin, jetzt ist es an euch, ja? Geht hin in alle Welt, und wir müssen uns das vorstellen, das waren 11 Männer, nicht sehr gebildet. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und zwar nicht nur in Jerusalem, in dem, was ihr jetzt schon kennt, sondern auch in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war das, was, das waren seine letzten Worte an sie. Eine Verheißung und ein Auftrag. Und am Ende hat Jesus gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und darüber hatten wir kurz gesprochen. Dieser Upper Room, der Obersaal, war für die Jünger einfach der Ort der intensiven Gemeinschaft mit ihrem Herrn gewesen, solange er unter ihnen gelebt hat. Und das war es auch jetzt noch. Jesus war dort im Mittelpunkt. Jesus war das Zentrum, auch in diesem Raum und in allem, was sie in diesem Raum getan haben und wozu sie sich versammelt haben. Sie haben sich zu ihrem Herrn versammelt. Sie wussten, dass sie dort oder vielmehr im Gebet Gemeinschaft haben können mit Jesus, auch wenn er nicht mehr körperlich anwesend ist. Ja, wir haben es vorher von Vorbild gehabt im Blick auf Training. Diese Jünger haben gebetet, weil sie 3,5 Jahre lang sich um Jesus versammelt haben und Jesus war ein Vorbild im Gebet. Er war ein betender Jesus, weil er hat im Gebet seine Beziehung, diese tiefe Beziehung, von der wir es von Alex auch gehört haben, diese tiefe Beziehung mit seinem Vater, die hat er im Gebet gepflegt. Gebet ist Beziehung. Und sie haben das gesehen, Tag für Tag, ja, Nacht für Nacht, an allen verschiedensten Orten. Und das hat sie zu Betern gemacht. Deswegen war ihr erster Weg oder immer wieder ihr Weg ins Gebet. Und dort im Obersaal heißt es, beteten sie gemeinsam, sie beteten einmütig und anhaltend. Und Alex wird nächste Woche über das anhaltende Gebet sprechen. Ich bin schon super gespannt. Ich glaube, dass das anhaltende und das einmütige Gebet sich gegenseitig bedingen. Und das sind zwei Attribute, die wir immer wieder im Neuen Testament finden in Bezug auf Gebet. Manchmal kommt nur eins davon vor, manchmal kommen sie beide vor. Aber dieses einmütig Beten und anhaltend Beten, also ausharren, oder da gibt es ja alle die unterschiedlichsten Begriffe, anhalten am Gebet, ausharren, nicht nachlassen im Gebet. Also das kommt immer wieder. Das hängt sozusagen mit dem Gebet einfach zusammen. Ich möchte am Anfang was sagen über dieses Wort einmütig, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Also nicht nur jetzt, sondern auch schon vorher. Das Wort einmütig unterscheidet sich tatsächlich von dem Wort Einheit, auch im Neuen Testament. Und ich mag dieses Wort einmütig total im Blick auf gemeinsames Gebet. Das Wort heißt in Griechisch Homo Tumadon, falls jemand von euch Griechisch kann. Ich habe es mal gelernt, aber alles vergessen und meine Weisheit kommt sozusagen aus dieser interlinearen Versetzung. Das heißt, dieses Wort heißt with one mind, with one accord and with one passion. Eine Gesinnung, also Gesinnung ist ja auch manchmal so ein altmodisches Wort, das bedeutet, wonach uns der Sinn steht, ja, worauf unser Sinn gerichtet ist, unsere Einstellung, unsere Haltung, unsere Ausrichtung, also eine Gesinnung, one accord, in völliger Übereinstimmung, one passion. Und ich freue mich einfach immer wieder sehr, dass genau das auch zu diesem Wort einmütig dazu gehört, eine Leidenschaft. Dieses Wort einmütig kommt 12-mal vor im Neuen Testament und davon 10-mal in der Apostelgeschichte. Und das ist auch bezeichnend, weil es hat etwas, die Apostelgeschichte steht für diese Gemeinschaft der Heiligen, ja, die sich da aufbaut und entwickelt, die erste Gemeinde oder die ersten Gemeinden. Da hat dieses Wort seinen Platz. Es ist ein Ausdruck für die Einzigartigkeit der christlichen Gemeinschaft, Einmütigkeit. Für die Gemeinschaft der Heiligen. Und dieses Wort Einmütigkeit ist im Griechischen aus zwei Wörtern zusammengesetzt, worüber ich mich irgendwie freue. Es ist zusammengesetzt aus diesen zwei Wörtern, einmal vorwärts eilen, da ist Bewegung drin und da geht es in eine Richtung und es geht auch ja, mit Bewegung, nicht immer mit Geschwindigkeit, aber genau. Und im Einklang. Also vorwärts eilen im Einklang, im Gleichklang. With one mind, one accord and one passion. Und warum mein Herz irgendwie so freut ist, weil ich glaube, Einmütigkeit hat überhaupt nichts mit einem Kuschelclub zu tun. Ja, weil ein Kuschelclub, also da steht irgendwie alles, also gefühlt für mich irgendwie alles still, da ist alles gleich und sondern dieses One Mind, One Accord, One Passion und auch dieses Vorwärtseilen im Gleichklang, das hat für mich eher etwas mit so einer Truppe, einer Armee zu tun. Ja, da sind wir im Gleichklang und wir streben vorwärts und das mit einer Gesinnung und mit einer Ausrichtung und mit einer Leidenschaft. Ja, man kann es auch vielleicht vergleichen mit Musik, ja, mit einem Musikstück. Das sind ganz verschiedene Noten, Töne, die werden durch verschiedene Instrumente hervorgebracht und die einen sind leise, die anderen sind laut und die einen haben langsame Passagen und die anderen haben schnelle Passagen. Aber das alles, das geht vorwärts, ja, und das ergibt ein Ganzes und es steht unter der Leitung eines weisen Dirigenten. Das steckt in diesem Wort Einmütigkeit, in Bewegung. Gemeinsam vorwärts gehen mit einem Ziel und mit einer Leidenschaft. Es bedeutet nicht, ich sage es nochmal, also einfach so kuschelige Einheit und Stillstand. Und es bedeutet auch nicht, dass alle gleich sein müssen. Ja, das ist ganz wichtig. In ihrem Ausdruck, in ihrem Stil, in ihrer Lautstärke, in ihrem Ausdruck von Leidenschaft oder auch nicht, sondern es kommt darauf an, auf die gemeinsame Gesinnung, die wir haben. Und zwar, weil wir miteinander und mit Gott übereinstimmen. Ja, das ist diese Übereinstimmung. Wir stimmen miteinander überein und miteinander stimmen wir total mit Gott überein. Und weil wir eine Leidenschaft haben. Alles ist auf Christus ausgerichtet und auf sein Reich. Und das ist die Gesinnung, das ist die Übereinstimmung, das ist die Leidenschaft in der Einmütigkeit der Gemeinschaft der Heiligen. Christus und sein Reich. In Römer 15 steht etwas auch, wo das Wort Einmütigkeit drin vorkommt. Und ich finde, da also kommt es auch nochmal so zum Ausdruck. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Ja, das ist gleichgesinnt sein. Der Maßstab Jesu im Umgang miteinander und von einem gemeinsamen Ziel bestimmt zu sein. Und dann in Vers 6, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihn in voller Einmütigkeit und Übereinstimmung preist. Einmütig zu beten, das hat etwas zu tun mit dem Allen, ja? Mit Anbetung, mit Lobpreis, mit Gebet, mit Fürbitte, mit Bitte, mit Dank. Das alles dürfen wir in voller Einmütigkeit mit Übereinstimmung tun. Und dabei geht es um Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und genauso können wir sehen, auch die ganzen Ermutigungen im Neuen Testament zu beharrlichem, ausdauernden, also das ist dann nächste Woche dran, anhaltendem Gebet. Von ihrem Kontext her wird das immer eigentlich zur Gemeinde und zur Gemeinschaft gesprochen. Nicht zum Individuum. Sondern es ist eigentlich immer im Kontext von Gemeinschaft, ja. In Römer 12 steht dieser bekannte Vers, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Und der ganze Kontext von Römer 12 ist der Leib, ja, der Leib und die Gemeinschaft der Christen. Im Gebet haltet aus, haltet an, haltet aus, kann man auch sagen. Und darum möchte ich da wirklich so verstärkt darauf hinweisen, dass das ganze Neue Testament, also das Gebet hat natürlich sowieso eine enorme Bedeutung, aber es hat vor allem eine enorme Bedeutung im Kontext von Gemeinde und Gemeinschaft. Ja, es gibt auch die einzelnen, diese Gebetskämpfer, so wie Epaphras, der für die Gemeinden im Gebet gekämpft hat und so. Aber eigentlich ist Gebet etwas, was mit Gemeinschaft zu tun hat. Es ist das gemeinsame Gebet, das gemeinschaftliche Gebet. Und Jesus weist da auch darauf hin, als er über Gebet spricht, in Matthäus 6, in der Bergpredigt. Also da spricht er ja so über diese drei, ich sag mal, Grundpfeiler im geistlichen Leben. Geben, beten, fasten. Und da deutet er darauf hin oder weist darauf hin, es gibt sowohl individuelles als auch gemeinschaftliches Beten und Fasten. Ja, er spricht von diesem individuellen Gebet im Kämmerlein und das geschieht im Verborgenen unter dem Blick des Vaters und der Vater reagiert darauf und du erhältst einen Lohn dafür. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und dann sagt er, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dann kommt er wieder zurück zum ihr. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also das ihr und das du. Und wenn Jesus über das ihr spricht, also über das gemeinsame Gebet, dann gibt er eigentlich nur zwei Leitplanken. Das ist ganz interessant hier für das gemeinsame Gebet, nämlich einmal nicht heuchlerisch zu beten, sondern echt und authentisch auch vor den anderen zu sein, auch im Gebet. Und das zweite ist, nicht leere Worte zu machen, sondern echte Worte. Nicht zu plappern wie die Heiden und zu denken, dass man um des vielen Redens willen auch im Gebet irgendwie erhört wird. Ja, ich mochte das. Lisa hat vor kurzem unsere langen Gebete bei Tifi angemahnt und hat gesagt, es wäre gut zu beten, nämlich short and sharp. Und da stimme ich auch mit dir wirklich überein. Also manchmal braucht es lange Gebete, ohne zu plappern wie die Heiden. Aber ja, short and sharp, das hat mir gefallen. Und Jesus hat auch über Gebet gelehrt und hat gesagt, betet ihr nun so, ja? Er hat es auch in die Gemeinschaft seiner Jünger hineingesprochen. Nicht mein Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Vater, der du bist im Himmel. So lehrt Jesus seine Jünger beten. Und die Bitten des Vaterunsers sind die Bitten der Gemeinschaft. Sie sind die Bitten des Leibes, ja? Sie sind die Bitten der Gemeinde. So, generell vermittelt das Neue Testament, wenn wir uns da so durchlesen, durch die Apostelgeschichte, durch die Briefe, das Bild von der Gemeinde und ich sage mal von der gesamten Gemeinde, also da gab es ja dann auch Beziehungen zwischen Gemeinden und Beziehungen zwischen Menschen in verschiedenen Gemeinden an verschiedenen Orten. Es ist wirklich das Bild einer echten Gemeinschaft. Und man merkt da auch so stark, dass der Bau von Gottes Reich und der Bau der Gemeinde, dass es einfach keine Privatangelegenheit ist und niemals, wie Gideon immer sagt, eine One-Man-Show, sondern dass sich das wirklich innerhalb dieses Leibes Jesu, von dem er das Haupt ist, darin ereignet sich das. Und dieser Leib Jesu ist ja keine Marionette, ja, sondern das ist ein sehr lebendiger Leib mit Körper, Seele und Geist. Ja, und die Briefe vor allem im Neuen Testament, die offenbaren wirklich, aber auch die Apostelgeschichte, eine verbindliche, sich innig liebende und tief miteinander verbundene Lebens-, Glaubens- und Kampfgemeinschaft für das Evangelium. Ja, ich sag's nochmal, eine verbindliche, sich innig liebende und tief miteinander verbundene Lebens-, Glaubens- und Kampfgemeinschaft für das Evangelium. Und darin eingebettet, und das findet man auch überall, darin eingebettet ist Freundschaft, darin eingebettet sind Emotionen, darin eingebettet sind Konflikte, darin eingebettet sind Niederlagen und Siege. Und das alles macht die Gemeinschaft aus. Und wenn wir sagen, wir kommen vom großen Kontext und schauen auch vom großen Kontext her auf uns selber, wir sind die Gemeinschaft der Heiligen, auch als Kirche im Upper Room, dann glaube ich, dass es ganz wichtig ist, auch für uns wirklich als Deutsche, als Gemeinschaft der Heiligen in unserem Kulturkreis, darauf zu schauen, auch wie sehr auch unsere Kultur und unsere Gesellschaft unsere Gesinnung im Blick auf Gemeinschaft wirklich prägt. Ja? Weil ich nämlich glaube, dass diese verbindliche, sich innig liebende und tief miteinander verbundene Lebens-, Glaubens- und Kampfgemeinschaft für das Evangelium etwas ist, was sich unserer so enorm individualistischen Kultur sehr entgegensetzt. Da reibt sich was, sage ich mal so. Es gibt einen Individualismus-Index von den Nationen. Und wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, die USA ist das individualistischste Land, was es überhaupt man sich nur vorstellen kann, mit 91 Punkten. Deutschland, also im Gegensatz dazu, ist gar nicht so schlimm, aber wir haben immerhin es auch auf 67 Punkte geschafft und zählen damit wirklich auch zu einer überdurchschnittlich individualistisch geprägten Kultur. Für uns ist einfach dieser Individualismus ist einfach für uns ein sehr hoher Wert und das, so sind wir geprägt worden. Wir erziehen auch so, ja, unsere Kinder und wir sind auch so erzogen worden und deswegen können wir es gar nicht anders. Wir erziehen extrem zur Selbstständigkeit und auch zur Selbstverwirklichung. Ja, das Ich steht irgendwie immer im Mittelpunkt. Und das ist auch unter uns Christen so. Ich glaube, es fällt einem auch vermehrt auf, wenn man mal sehr lange in einer kollektivistischen Kultur gelebt hat. Dann merkt man erst richtig krass den Unterschied. Auch wir Christen, wir sind so bestrebt, ich möchte etwas aus mir machen. Ja? Die Frage, was ist meine Berufung? Ganz, ganz wichtig. Die steht so oben an und da sind wir auf uns zentriert oder das Ich, ja, steht so im Mittelpunkt. Ich habe so viele Jahre in Indien war ich und auch dort in der Gemeinde und Gemeinde funktioniert einfach anders in kollektivistischen Kulturen, weil diese Kulturen ganz anders geprägt sind, nämlich von diesem Kollektiv, von diesem Gemeinschaftsgedanken. Und es ist auch nicht, auch ich sag mal, in dieser Kollektivgesellschaft in Indien ist nicht alles gut. Auch nicht, was Einheit und Gemeinschaft betrifft, da gibt es andere Probleme. Aber ich habe etwas gelesen, das hat mich irgendwie so zum Nachdenken gebracht. Da stand, Einmaligkeit ist in Indien kein hervorstechender kultureller Wert. In dieser Welt der gegenseitigen Abhängigkeit ist das Eingefügtsein wichtiger als das Herausragen. Das Eingefügtsein, ja, ist ein hoher Wert. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann glaube ich, dass auch bei Gott und auch im Blick auf Gemeinde, auf Gemeinschaft, das Eingefügtsein einen sehr hohen Wert hat. Und zwar einen höheren Wert als das Herausragen einzelner Personen. Und dass sich einzufügen einen größeren Wert hat, als mich selber irgendwie, ich sag mal, herausragend auch für Gott, ich sag mal, in den Dienst zu stellen oder wie auch immer man das nennen mag. Ich glaube, dass auch unsere Berufung, auch wenn wir individuelle Berufungen haben von Gott, unsere Berufung ist immer im Kontext des Eingefügtseins in verbindliche Gemeinschaft. Und woanders kann unsere Berufung sich auch nicht entfalten, nicht gottgemäß, sondern sie entfaltet sich da, wo ich mich einfügen lasse mit Verbindlichkeit, in die Gemeinschaft der Heiligen, weil Gott sein Reich durch einen Leib baut. Ja? Und deswegen ist auch und war auch damals in der Urgemeinde, geistliches Leben war nicht vor allem eine Privatsache. Und das ist auch in kollektivistischen Kulturen, also in Indien, also geistliches Leben ist keine Privatsache, sondern das ist das Gegenteil davon ist der Fall. Es ist wirklich etwas Gemeinsames. Und darum war auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Das war nicht einer alleine, ja, auf den dann der Heilige Geist irgendwie fiel, sondern die Geburtsstunde der Gemeinde, dieses Kommen des Heiligen Geistes, geschah in einer bereits bestehenden, verbindlichen, einmütigen Gemeinschaft von Jüngern. Sie empfangen die Verheißung, den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 2 heißt es, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, ja, ohne Terminkalender und ohne Doodle oder was auch immer. Sie waren einfach alle an einem Ort beisammen und sie wussten ja nicht, wann der Heilige Geist kommt, ja. Das heißt, sie waren sehr viel alle an einem Ort beisammen gewesen. Keiner war irgendwo, keiner hat gefehlt in diesem Augenblick. Keiner war privat unterwegs, keiner war mit was anderem beschäftigt, keiner hat gefehlt, keiner hatte alternatives Programm. Mike Chance hat gesagt, Gott wirkt durch die, die da sind. Ja, Gott wirkt durch die, die da sind. Und das hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun, da zu sein. In Apostelgeschichte 2, das sehen wir, oder das gibt uns so einen Einblick in das Leben der Christen. Da steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig, da haben wir es wieder, und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich glaube, dass das einmütige Gebet nur ein Ausdruck dieser geistlichen, verbindlichen, herzlichen Gemeinschaft war. Es kam aus dieser geistlichen, verbindlichen, herzlichen Gemeinschaft. Die Jünger haben nicht erst angefangen, wenn sie zum Gebet gingen, sich zu überlegen, wie sie jetzt einmütig beten, sondern sie waren einfach einmütig. In der Elberfelder heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und in der englischen Bibel steht da, wo steht, sie verharrten, they devoted themselves. Also sie gaben sich selbst hin. An diese vier Säulen der Gemeinde, an diese vier tragenden Säulen des Fundaments, auf dem sie die Gemeinde aufgebaut haben. Sie gaben sich hin. Und so sehr wie der Einzelne sich devoted hat, sich hingegeben hat, so tragfähig wurden diese vier Säulen. Und das hat sie etwas gekostet, ja? Weil diese Hingabe oder dieses Ernstnehmen, ja? Und sich da rein, voll reingeben, das fand nicht in ihrer Vorstellung statt, sondern das fand in Raum und Zeit statt, in ihrem Alltag. Und sie gaben dem Raum und sie gaben dem Zeit und sie gaben dem ihre volle Aufmerksamkeit. Das hatte für sie einfach erste Priorität. Ob sie Familienväter waren, ob sie zu den Aposteln gehört haben, ob sie was auch immer für Berufe hatten, aber das war ihre erste Priorität. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Dafür haben sie Zeit und Raum und Aufmerksamkeit gegeben. Und sie haben nicht gefragt, wie viel Kompromiss ist zu viel? Ja, so kann man ja auch fragen. Also wie komme ich jetzt trotzdem da noch irgendwie so mit einem Kompromiss irgendwie durch? Sondern sie waren vielmehr darauf bedacht, diesen persönlichen Maßstab immer mehr anzuheben. Ja, um sozusagen immer mehr zu diesem Zentrum, was Jesus Christus selber war, vorzudringen, weil sie diesen Hunger hatten, weil sie sich bewusst waren, dass sie einen Auftrag haben. Und darum haben sie keine Kompromisse gemacht. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Der Tempel war der Ort der Versammlung und des Gebets. Und they devoted themselves zur Versammlung und zum Gebet. Das heißt, sie haben in Einmütigkeit eine Entscheidung für das Gebet getroffen. Ja? Sie haben einmütig entschieden, dass das Gebet den Raum und ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit bekommt. Und also wenn wir da so tief reintauchen, dann weiß ich, in unserem Kopf kommen ganz viele Abers. Da ist Berufsleben, da ist Familie, da sind so viele Dinge. Ja, das müssen wir alles unter einen Hut kriegen. Und trotzdem glaube ich, dass es bedenkenswert ist. Also wirklich darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass dieses Wort Verbindlichkeit etwas ist, was uns in unserem individualistischen Setting echt so erschreckt immer wieder. Ja, wir mögen Events und wir mögen Sachen, die schnell gehen, aber die auch schnell wieder vorbeigehen. Wir mögen Fast Food, also es ist auch alles so schnelllebig bei uns, ja. Und man muss versuchen, alles mitzunehmen. Und dieses Wort Verbindlichkeit ist wie so ein Dorn im Fleisch. Ja, damit verbinden sich so viele Abers. Ja, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken. Weil diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist da, wo Gottes Gegenwart landet. Ja, und zwar eben nicht nur in unserer Vorstellung. Ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, der oft auch so Idealvorstellungen hat. Aber es ist nicht in unserer Vorstellung, sondern das findet in Raum und Zeit in unserem Alltag statt. Und das ist wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir über einmütiges Gebet im Upper Room nachdenken, weil das ist der große Kontext. Diese Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft war so eng, dass Jesus gerne da war, mit intensiver Gegenwart, weil das für Jesus eine Rolle spielt. Und ich glaube, verbindliche Gemeinschaft als Gemeinde wirklich praktisch gelebt im Alltag, das ist wirklich eine große Herausforderung in unserer Kultur. Andere Kulturen tun sich da viel leichter. weil sie sowieso die ganze Zeit zusammenklucken. Ja, und es viel weniger Privatangelegenheiten und Privatbereiche gibt. Aber das ist eine Herausforderung und das ist wichtig, dass wir uns dieser Herausforderung stellen, weil es für unser gemeinsames geistliches Leben und für das Wachstum unserer Gemeinde und für Gottes Gegenwart unter uns, weil es eine Rolle spielt. Ja, wir haben jetzt am Donnerstag haben wir auch darüber gesprochen, in unserer Gebetshausschicht. Ja, einmütiges Gebet. Wir haben darüber gesprochen, weil die Gemeinschaft der Heiligen auch eine Waffe im geistlichen Kampf ist. Und dann haben wir genau da über diesen Punkt gesprochen, wie können wir das eigentlich umsetzen in unserer Kultur und in unserem Setting. Und dann haben wir überlegt, ob wir einfach gemeinsam Abendessen nach der Arbeit. Heidi sagte, ja, die Jünger sind wahrscheinlich alle abends nach der Arbeit zusammengekommen und haben zusammen gegessen und dann haben sie noch das Abendmahl gefeiert. Das wäre eigentlich cool. Ja, einer kocht und die anderen kommen. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir darüber uns Gedanken machen. Eben deshalb auch, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Gemeinschaft ist ein Teil unseres Kampfes für das Evangelium. Und damit wird auch dieser Gemeinschaftsaspekt auch für, ich sag mal, für Gemeinschaftsmuffel hochaktuell, weil es einfach, es spielt einfach eine Rolle. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine hochwirksame Waffe des Lichts. Und das schlägt sich nicht nur, aber eben auch in unserem gemeinsamen Gebet nieder. Ja, ich habe euch das ja vorher schon gesagt, ich sage es nochmal. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Katastrophe für das Reich der Finsternis. Sind wir nämlich eins in Jesu Namen, wird der Vater im Himmel uns geben, was wir erbitten. Und das ist total steil, ja, wenn man darüber nachdenkt. Sind wir eins in Jesu Namen, wird uns der Vater im Himmel geben, was wir erbitten. Jesus sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, in irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wisst ihr, eine solche verbindliche Gemeinschaft der Heiligen, die lässt den Blutdruck des Feindes extrem steigen. Aber wenn diese Gemeinschaft dann auch noch einmütig und anhaltend zusammen betet, ja, das ist für den Teufel der absolute Super-GAU. Wirklich. Weil Jesus gesagt hat, wenn wir in Übereinstimmung kommen, gemeinsam, einmütig und dann auch noch in Übereinstimmung mit seinem Willen und wenn wir uns dann an ihn wenden im Gebet, dann sind dem keine Grenzen mehr gesetzt, was er tun kann. Und Jesus möchte diese Partnerschaft im Gebet mit uns. Er möchte landen können sozusagen, ja, mit sich selbst, mit seiner Gegenwart, mit den Dingen seines Reiches. Und darum glaube ich auch, dass dieser Aspekt von Einmütigkeit, genauso auch wie der Aspekt von anhaltend, das ist ein Feld, was Satan die ganze Zeit versucht zu torpedieren. Ja, nicht umsonst sind unsere, ich sag mal, oder vielleicht inzwischen nicht mehr, ich habe gehört von ICF, da ist das Gebetsteam inzwischen das größte Team von allen Teams, aber so eben gemeinsames Gebet, gemeinsames Gemeindegebet, das hat immer so ein, ich weiß nicht, was das bei euch so für Gefühle hervorruft, aber manchmal ist es genau das schwierig, gemeinsam anhaltend zu beten, weil der Teufel das versucht, immer zu torpedieren. Ja, ich habe es erst vorgestern gehabt, da hatten wir in unserem Gebetshaus für die hinduistische Welt, wir hatten wirklich ein sehr spezielles Gebet. Es war in sehr starker Einmütigkeit und es war auch ein sehr, ich sag mal, also das Thema war auch, also ich glaube, der Blutdruck des Feindes ist auch gestiegen. Und dann, ich bin die ganze Zeit, und das passiert mir sonst nie, ich bin die ganze Zeit mein Internet war die ganze Zeit weg. Und dann steht da ja immer irgendwie so, für sie ist keine Verbindung mehr möglich. Ja, und ich dachte so, kannst du mich mal? Natürlich ist für mich Verbindung möglich, weil ich habe richtig gemerkt, ich will nicht alleine jetzt hier, ja, da beten, kann ich ja auch. Sondern wir wollen jetzt gemeinsam dieses Anliegen durchbringen. Und das war krass. Ich bin, glaube ich, dreimal rausgefallen. Und es hat ewig gedauert, bis ich wieder zurückkehren konnte. Und dann waren die beiden immer schon wieder ganz woanders. Und dann, genau, mussten wir wieder zusammenkommen. Und ja, aber wir haben es durchgebracht. Einmütiges Gebet ich möchte mal noch ein bisschen tiefer graben. Ich habe ja in der letzten Predigt ganz kurz auch über die Herrnhuter gesprochen. Und das war im 18. Jahrhundert, also ein historisches Beispiel. Ich habe euch ja erzählt, dass dieser 13. August 1727 für die Herrenhuter sozusagen das brachte den Umbruch aus einer zerstrittenen Gemeinschaft, sagten sie dann an diesem Tag, wir lernten zu lieben. Und kurze Zeit später konnte dieses 24/7-Gebet beginnen. Ich glaube, es konnte auch erst nur dann beginnen. Erst brauchte es diese Einmütigkeit, ja, wirklich einander zu lieben. Und dann kam die Gebetsbewegung, 100 Jahre lang, 24/7. Und das war auch nicht erst nach 100 Jahren, sondern schon nach weniger Zeit, der Beginn der modernen Missionsbewegung und der Aussendung von 2000 Missionaren in die entlegensten Gebiete der Welt. Ich möchte aber trotzdem jetzt noch ein paar praktische Sachen sagen zum Schluss. Zum Schluss möchte ich mit euch gerne eine kleine Case Study machen für einmütiges Gebet, die ich wirklich sehr favorisiere in der Apostelgeschichte. Das ist in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4 ist der Beginn der Verfolgung. Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat zitiert. Es hat Heilungswunder gegeben und es hat auch vollmächtigte Predigten gegeben. Und in Apostelgeschichte 4 ist die Zahl der Bekehrten schon auf 5000 gestiegen, von Apostelgeschichte 2, 3000. Und jetzt wird der Hohe Rat wird kribbelig und dann zitiert er Petrus und Johannes her und der lange Rede, kurzer Sinn. Sie verbieten ihnen unter Androhung von Strafe weiter in diesem Namen Jesus zu reden und zu handeln. Genau. So. Und die werden entlassen vom Hohen Rat. Und dann heißt es, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das finde ich voll schön, dass da steht, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren. Ja? Zu denen, die zu ihnen gehören. Die wussten genau, wo sie eingefügt sind und wer zu ihnen gehört. Sie kamen zu den Iren. Das ist Gemeinschaft, das ist Schulterschluss. Und dann verkündeten sie alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und dann steht da, also das ist die NGÜ, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. So, das war diese Entscheidung, die sie getroffen hatten oder was ihnen in Fleisch und Blut übergegangen war. Einmütig, prayer first. Ja? Jetzt ging es nicht erstmal darum, Petrus und Johannes zu trösten und aufzubauen oder, was weiß ich, erstmal sich irgendwo in Sicherheit zu bringen vor dem Hohen Rat oder was auch immer, sondern sie wussten, jetzt ist unser gemeinsames Gebet gefragt. Und das war eine einheitliche Ausrichtung. Und dann geht's weiter. Mit lauter Stimme beteten sie, ja. Und was jetzt kommt, ist eine gemeinsame Proklamation und Anbetung. Und das finde ich einfach auch richtig cool. Sie haben nicht gleich mit den Bitten gestartet, sondern mit lauter Stimme, das mag ich übrigens auch, dass da steht, mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Gemeinsamer Lobpreis. Wisst ihr, womit wir übereinstimmen? Die Kraft setzen wir frei. Und wenn wir gemeinsam damit übereinstimmen, wer Gott ist, ja, und mit seinen, was er ist, wie er ist, was er tun kann, dann setzen wir seine Kraft frei. Wir bahnen ihm einen Weg. Und dann beten sie weiter gemeinsam. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie zitieren Psalm 2 und dann sagen sie, beten, und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Und dann ziehen sie ihren Schluss. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Das ist etwas ganz Geniales, weil dieses gemeinsame, einmütige Gebet, und das hat auch etwas mit dieser Einmütigkeit zu tun, geschieht im Wort Gottes und im Geist. Es ist nämlich total geleitet vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist, weil sie erleben, sie haben eine Erkenntnis aus dem Wort Gottes, die ihnen die total richtige Perspektive gibt auf das, was sie jetzt gerade erleben. Und das Geniale ist, das geschieht auch noch einmütig. Ja, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist praktisch in dieser Gebetszeit, ob Johannes oder Petrus oder irgendeiner von denen aufgestanden ist und gesagt hat, hört mal her, Leute, das ist doch jetzt genau Psalm 2. Also ich weiß nicht, wie sie gemeinsam zu dieser Erkenntnis gekommen sind, aber sie hatten diese Erkenntnis und dadurch haben sie die richtige Perspektive gewonnen und daraus hat sich jetzt ihr Gebet entwickelt. Und dann sagen sie, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns, deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Sie beten einmütig und sie beten gezielt. Und sie beten ganz klar für genau zwei konkrete Dinge, nämlich furchtlose, mutige Verkündigung und Erweisung der Macht Gottes durch Zeichen und Wunder. Und keiner betet in irgendeine andere Richtung. Keiner sagt, oh Herr, lass doch jetzt die Verfolgung zu Ende gehen. Ja, wäre ja eigentlich auch ein angepasstes Gebetsanliegen. Einmütiges Gebet in Bitte und Fürbitte und Anbetung. Und sie stimmen gemeinsam mit Gottes Wahrheit überein. Und ich glaube, dass das, was wir hier sehen, auch der Sinn von Gebetsleitung ist. Das ist Gebetsleitung, wenn wir einmütig beten. Gebetsleitung geschieht durch den Heiligen Geist. Und oftmals braucht es aber auch einen Leiter, ja, der das, was der Heilige Geist zeigt oder sagt, auch in die Gruppe oder in die Gemeinschaft hineinbringt. Und ich glaube, dabei geht es wirklich um Erkenntnis vom Wort Gottes und um Gottes Perspektive auf die Situation, in der wir beten wollen. Die Frage, was ist jetzt dran? Wo bewegt sich Gott gerade unter uns? Ja, in unserem Dienst. Und dann die Frage, was ist jetzt unsere Reaktion? In Bitte oder in Fürbitte? Dank oder Lobpreis? Oder alles zusammen? Und wenn jemand sagt, hey, so gehen wir jetzt, dann können alle einmütig einsteigen. Und manchmal ist es so, dass von vornherein es einen Gebetsleiter gibt oder jemand, der das Gebet leitet. Oder aber auch im Gebet steht jemand auf, sozusagen, und sagt, jetzt richten wir uns aus auf diese Sachen. Wo stimmen wir jetzt überein? Und ich glaube, einmütig zu beten bedeutet wirklich gezielt und klar zu beten, auch für konkrete Dinge. Ja? Und dann wirklich in dieselbe Richtung zu gehen und auch zu erwarten von Gott, dass er auf unser Gebet reagiert und unseren Glauben auch gemeinsam in die Waagschale zu werfen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott hat direkt auf dieses Gebet reagiert. Und er hat nicht die Verfolgung aufhören lassen, aber er hat ihr Gebet beantwortet und sie haben weiterhin unerschrocken verkündigt, erfüllt vom Heiligen Geist. Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel für einmütiges Gebet, an dem wir uns gerne auch orientieren können.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.